Es wurde bereits schon gesagt, wir haben heute ein Thema, was tatsächlich nicht jeden Einzelnen betrifft, viele noch betreffen wird und manche vielleicht gar nicht. Wir haben über das Thema Single sein ja auch schon gesprochen und nächste Woche ist das Thema Genieße dein Leben. Da geht es einfach darum, dass du da, wo du stehst, gerade in deiner jetzigen Situation, wo du dich vielleicht nicht so glücklich fühlst, so tatsächlich glücklich sein kannst, ob in der Ehe, ob nicht in der Ehe, was auch immer. Und heute geht es tatsächlich jetzt um das Thema Ehe. Und ihr könnt schon mal die Bibel aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 7, Abvers 10. Das werden wir uns gleich anschauen. Und das Thema wurde auch schon gesagt, Ehe im Sinne des Erfinders. Ehe ist die Idee Gottes und ein Geschenk von Gott. Und tatsächlich ist Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Damit diskriminieren wir überhaupt nicht irgendwelche anderen Verbindungen grundsätzlich. Aber Ehe in dem Sinn, wie Gott das gedacht hat, funktioniert nur zwischen Mann und Frau. Und zwar um der Liebe zwischen zwei Menschen, zwischen einem Mann und Frau, eine Gestalt zu geben. So hat Gott das von Anfang an gedacht. Es ist halt Gottes Erfindung. Ja? Und der Erfinder, der sagt halt, für wen das gilt und für wen das nicht gilt. Dann aber auch, um die Entwicklung der Familie eine Keimzelle zu geben. Und zum anderen ist die Liebe zwischen Mann und Frau immer auch ein Bild für die Liebe zwischen Gott und den Menschen. Im Epheser 5 steht zum Beispiel, ihr Männer liebt eure Frauen. Und dann ist der Vergleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also die Ehe ist ein Sinnbild, deswegen steht sie auch so unter Attacke, unter Angriffen. Die Ehe ist ein Sinnbild für die Beziehung, für das, was Jesus, was Gott mit uns vorhat. Da kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Wenn du verheiratet bist, will er, dass es deiner Ehe gut geht. Und er will auch, dass dein Partner durch dich gesegnet ist, gesegnet wird. Wir haben das eben bereits gesungen im ersten Lied, du bist gut. Gott ist tatsächlich gut. Jakobus 1, Vers 7 heißt es, alles was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und weil es Gottes Erfindung ist, hat er auch gute Absichten damit. Zugegeben, es gab kaum eine Zeit, die schwerer war für Ehen, für Ehepaare wie unsere Zeit. Das hängt mit der Individualität zusammen, die wir alle haben. Das hängt auch mit unseren Belastungen zusammen. Und das hängt natürlich auch mit Versuchungen zusammen, die uns ständig umgeben. Und aus dem Grund, was ist die Folge? Wenn es nicht funktioniert, Scheidung. Das ist ein hartes Wort. Scheidung ist ein hartes Wort. Das scheidet etwas, das trennt etwas. Und deshalb, das ist auch ein Bruch eigentlich. Ja? Deshalb bezeichnet die Bibel das als Ehebruch. Und wenn etwas zerbricht, ist das nie was Schönes. 2014 kamen in Deutschland auf 386.000 Eheschließungen, 166.000 Scheidungen. Das sind 50% ungefähr. Und ich vermute mal, gäbe es nicht die großen Hürden wie der Ruf, Kinder, finanzielle Verpflichtungen, wird die Zahl wahrscheinlich bis auf 80% hochgehen. Und das ist sehr, sehr tragisch. Und wir haben ja das Oberthema hier mit Korinth, Anpassung versus Kontrastgesellschaft. Und im Grunde genommen sind wir als Gemeinde da schon recht angepasst. Aber Kontrastgesellschaft ist das, was Gott uns in den Kontrast gibt, dass er sagt, das war nie meine Idee. Ich möchte eigentlich nicht Scheidung. Scheidung ist sogar noch nicht mehr. Ich habe jetzt gerade wieder ein Gespräch gehabt mit einem jungen Paar, was sich liebt und die heiraten wollen. Und ich habe ihm gesagt, Scheidung ist keine Option. Mit diesem Gedanken überhaupt in eine Ehe reinzugehen, zu sagen, Scheidung ist keine Option. Eigentlich im Sinne des Erfinders, ja. Weil Scheidung wehtut. Und wenn es heißt, alles was gut und vollkommen ist, kommt von Gott und Gott hat einen guten Plan mit uns, dann will er natürlich um alles in der Welt so eine Trennung, einen Ehebruch vermeiden. Darum heißt das 7. Gebot in 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Hört sich schon wieder an, du sollst nicht, du darfst nicht. Aber Gott weiß, dass da was zerbricht, dass da was kaputt geht. Darum sagt er, ich möchte nicht, dass da was kaputt geht. Oder Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 32, jeder, der seine Frau entlassen wird, und das war damals gang und gäbe, man hat die Frau schon entlassen, wenn die Eier angebrannt waren, außer aufgrund von Hurerei, ja, da macht Jesus eine Ausnahme, tatsächlich kann auch so eine Ehe gebrochen werden, da steht dieses Wort Porneia, was auch immer, wenn solche Dinge, ich habe eben von Versuchung geredet, wenn da was zwischenkommt, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Denn auch da, bei einer Affäre, wird auch was zerbrochen. Und in Malachi 2, Vers 16 ist Gott ziemlich krass, das sagt er, ich hasse Scheidung. Natürlich hasst Gott Scheidung, weil da was kaputt geht. Und weil er gute Gedanken mit uns hat. Darum haben wir auch diesen Text hier, und den wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Diesen Text im 1. Korinther, Kapitel 6, Kapitel 7. Und ich lese diesen Text mal mit euch durch hier, damit wir mal einen Überblick haben. Ab Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet und oder versöhne sich mit dem Mann und dass einem Mann seine Frau nicht entlasse. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten kannst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wärst. Und dann nehmen wir noch Vers 38, also die letzten, zwei Verse dazu, Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Glücklicher ist es aber, Paulus kommt wieder mit seiner persönlichen Bestlösung. Glücklicher aber ist es, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Ja. Paulus war halt ein glücklicher Single. Okay? Gut. Ich möchte mit euch einfach mal diesen Text hier auslegen, und wir schauen uns einfach mal die einzelnen Verse an, und wir werden nachher uns dann darüber Gedanken machen, was das für uns in der heutigen Zeit zu bedeuten hat. Vers 10, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Ich habe vorhin bereits das 7. Gebot genannt, wo Gott das ausdrücklich explizit selbst gesagt hat, und das wurde in Stein eingemeißelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was hier noch dazu kam in dieser Situation in Korinth, man muss sich das vorstellen, als Paulus kommt und diese Leute bekehren sich zu Gott, die Männer und Frauen, das war für die Frauen eine wahnsinnige Befreiung. Das war nicht so wie heutzutage, wo wir ja sehr stark auf Gleichberechtigung aus sind, Quoten und so weiter und so fort. Damals wurden tatsächlich Frauen diskriminiert und Frauen waren nicht gleichwertig in der Gesellschaft. Nun kommt Paulus und sagt, hier ist nicht Mann, hier ist nicht Frau. Und Frauen erleben Erlösung in Gott. Sie sind plötzlich wertig, gleichwertig. Und es war eine wunderbare Geschichte. Evangelium setzt frei und sie erleben das. Nur manche Frauen haben das ein bisschen zu persönlich genommen, beziehungsweise zu weit gefasst. Und sie haben gesagt, Halleluja, wir sind jetzt frei, und haben ihre Männer in die Wüste geschickt. Ja, dieser Waschlappen kann sein eigenes Programm jetzt machen. Wir sind frei. Die Ausleger nennen das auch die sogenannten pneumatischen Frauen. Ja, also Pneuma von Geist, ja. einer hypergeistlich ist, zu geistlich, das waren die pneumatischen Frauen. Und Paulus schreibt sozusagen gegen diese pneumatischen Frauen, sagt, Leute, passt auf, ihr missversteht hier was, ihr könnt ja einfach die Männer in die Wüste schicken. Ihr habt eine neue Freiheit erlebt, wunderbar. Aber darum sollt ihr euch nicht einfach scheiden lassen. Vers 11 heißt es weiter, wenn sie aber doch geschieden ist, das war halt eben hier und da bereits der Fall gewesen in dieser Gemeinde, dann sagt er, okay, dann bleibe bitte unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse, also auch umgekehrt. Wenn das halt schon der Fall ist und ihr habt euch getrennt von dem Mann, mit dem ihr einen Bund geschlossen habt, dann schaut zu, dass ihr den Weg der Versöhnung geht. Setzt alles daran, wieder zusammenzukommen. Oder dann zieht auch das Alleinsein durch. Vielleicht auch mit dem Hintergedanke, wenn du nämlich in eine neue Beziehung reingehst, mit dieser Haltung wird die neue Beziehung wahrscheinlich auch nicht halten. Ja, mit dieser pneumatischen Sicht. Das ist ja sehr häufig auch der Fall. Es bleibt dann nicht nur bei einer Scheidung, es kommen dann auch mehrere dazu. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 12, den Übrigen aber sage ich nicht der Herr. Vorsicht, das heißt jetzt nicht, was jetzt kommt, das kannst du streichen aus der Bibel, das sagt ja nicht der Herr. Paulus will damit lediglich sagen, das vorhin, das siebte Gebot, kam direkt aus dem Mund Gottes. Zweite Mose, die zehn Gebote, ja. Das, was Paulus jetzt hier sagt, kommt nicht direkt von Gott, sondern kommt durch Paulus an die Gemeinde. Also in der Inspiration des Heiligen Geistes redet er jetzt. Ja, er sagt, also was ich euch sage, das kommt jetzt nicht direkt von Gott, sondern das sage ich euch. Nicht Paulus als in seinem fleischlichen Wesen oder so, sondern halt eben auch durch den Heiligen Geist inspiriert. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Also nichts von wegen, wie die Korinther das teilweise machten. Ich bin ja jetzt Christ, erlöst und frei und sowieso pneumatischer als dieser Ungeistliche. Ich bin ja besser. Ja. Ganz, ganz wichtig hier auch, das ist eine Botschaft auch an dich, wenn du vielleicht derjenige Teil in einer Ehe bist, der an Jesus glaubt, der Jesus ins Leben eingeladen hat und dein Mann oder deine Frau nicht. Du bist nicht besser. Und du hast nicht das Recht, das gibt dir nicht die Legitimation, deine Ehe zu verlassen, sondern da zu bleiben. Übrigens, wenn hier ungläubig steht, denke ich, kann man das auch erweitern. Es gibt auch manche, die Christen sind, die leben wie Ungläubige. Ja? Vielleicht hast du einen Mann oder du hast eine Frau, die halt fleischlicher sind und du fühlst dich halt pneumatischer. Das tun wir ja meistens. Ja? Wenn wir einen Streit haben, ist es ja meistens so. Ich fühle mich immer geistlicher, weil sonst hätten wir ja keinen Streit. Immer besser. Aber das ist kein Grund, den Ungläubigen zu verlassen. Oh Herr, du siehst, wie ungläubig sie ist. Und ich will ja geistlich sein, dir nachfolgen. Achtung, Vers 14. Denn der ungläubige Mann, natürlich immer auch umgekehrt, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Das ist eine Hammerermutigung für dich, wenn du einen Partner hast, der deinen Glauben nicht teilen kann. Er oder sie, deine Ehe und deine Kinder werden durch dich zum Segen. Das steht hier. Das kommt manchmal auch zu kurz in Gemeinden. Ja, da wird so ein bisschen drauf rumgehackt. Aber das steht hier. Was für eine Riesenermutigung. Dadurch, dass nun eine Person Jesus hat, hat plötzlich Gott selbst Einfluss in die Ehe. Es kommt etwas Heiliges da rein. Gott versorgt mit Liebe. Gott versorgt mit Kraft. Gott versorgt mit Heilung, Härte wird aufgeweicht, Hoffnung bricht auf. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du besser bist, du bist ja der mit Gott in Verbindung steht, sondern es wird etwas besser. Und dein Mann und deine Frau werden das erleben. Es wird mit Sicherheit hier und da auch mehr Konflikte geben, weil du plötzlich was teilst, was dein Partner nicht teilen kann. Aber letztendlich wird es zum Segen sein. Ich habe das schon sehr häufig erlebt. Es ist Arbeit, es ist viel Arbeit, aber das heißt nicht, dass dadurch die Ehe mehr gefährdet ist. Im Gegenteil. Ja, das ist das, was wir hier in unserem Text haben. Und natürlich auch, das betrifft die Kinder. Nicht nur dein Partner erlebt den Segen, sondern auch die Kinder erleben Segen. Sozusagen ist das in der Bibel so, das wird so mit dem Priesteramt verglichen. Ja, der Mann, wenn es heißt, der Mann ist das Haupt der Frau, dann hat das auch nichts mit Unterdrückung zu tun, sondern dann hat das damit was zu tun, dass die Bibel möchte, dass Männer Verantwortung übernehmen. Auch geistlich Verantwortung übernehmen. Sozusagen werden sie als Priester im Haus bezeichnet. So, wenn jetzt angenommen, jetzt ist nur die Frau ein Kind Gottes und der Mann kann das nicht nachvollziehen, übernimmt sozusagen die Frau diese Rolle, ja, des Segens. Sie spricht den Segen aus. Sie bittet um Schutz für die Familie, für den Mann, für die Kinder. Und das hat Auswirkungen auf die Kinder. Und dass das heißt, die Kinder sind heilig, heißt natürlich nicht, dass sie heilig sind im Sinn von, ja, die sind automatisch bekehrt und alles. Aber sie sind unter dem Einfluss Gottes. Sie sind geschützt, sie sind bewahrt. Und sie haben eine Nähe zu Gott. Und die Möglichkeit, diese Entscheidung auch für Gott zu tun und für Gott zu leben. Ganz starke Aussage. Ganz starke Ermutigung für dich, wenn du in so einer Situation drin lebst. Gleichzeitig aber hier, Achtung, ein Wort an die Singles. Das hier ist kein Alibi für dich, einen ungläubigen Partner zu nehmen. Versteht ihr? Hoffentlich. Hier steht nicht, Paulus sagt, oh cool, dann kann ich mir irgendeinen nehmen und der wird ja durch mich gesegnet. Das erlebe ich immer wieder. Gott hat mir das gezeigt. Ich soll diese Person nehmen und diese Person wird sich dann durch mich bekehren. Das ist Manipulation. Das ist Manipulation. Und echt schade um deinen Freund oder um deine Freundin, die keine Beziehung zu Jesus hat. Er wird das sehr bald merken, dass er manipuliert wird. Das ist nicht gut. Es ist ein harter Weg. Er ist gangbar. Ich habe eben gesagt, da entsteht Segen, aber das bedeutet für dich als jemand, als Single, der vielleicht einsam ist, der sagt, ey, das sind ja laute Pappnasen hier, den ich da kennengelernt habe, deswegen ist ein richtiger Mann, aber er lebt halt nicht mit Jesus. Das heißt nicht, dass das dann automatisch gesegnet wird. Ich habe euch hier ein Zitat, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Frau, die Folgendes sagte, manchmal würde ich mir einfach, also diese Situation drin war, ja, verheiratet mit einem Ungläubigen, manchmal würde ich mir einfach wünschen, Leuten, die kurz davor sind, sich sowas selbst auszusuchen, weil sie sich ja so einsam fühlen, zu sagen, dass genau dies passiert, dass man sich einsam fühlt, wenn man das, wofür man lebt, mit seinem Partner nicht teilen kann. Und natürlich auch umgekehrt bei einem Mann, ja. Das muss man sehen. Merkt, das ist ein Spannungsfeld. Also zum einen Ermutigung für dich, wenn du in einer Beziehung drin stehst, aber auch gleichzeitig eine Warnung für dich, dass du nicht einfach sagen kannst, ist doch wurscht egal. Im umgekehrten Fall heißt es natürlich, dass der Nichtchrist, der Nichtgläubige, der das absolut nicht nachvollziehen kann und der dann irgendwann sagt, ich habe die Nase voll, ich will das nicht, ich will die Scheidung, dem im Grunde genommen nichts im Weg steht. Das heißt in Vers 15, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Ich meine, was willst du auch machen? Ja? In so einer Situation. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Versteht ihr? Setzt alles daran, euren Partner, der entweder nicht erlöst ist oder einfach lebt wie ein Nichterlöster, zu segnen, Teil von ihm zu sein, zu investieren, ihn zu umbeten. Klar, du kannst ihn nicht retten. Auch da aufpassen vor Manipulation. Irgendwann ist es dann zu viel, too much, das habe ich immer wieder erlebt. Das ist einfach dann zu viel für einen, der keine Beziehung zu Jesus hat. Man muss da also einfach auch mit Liebe vorgehen, mit Weisheit. Aber du kannst ihn nicht retten. Das kann alleine Gott und deswegen dafür beten. Und wenn die Person halt nicht will, heißt es dieses nicht mehr gebunden. Das heißt, es kommt zur Scheidung. Das heißt, nicht mehr gebunden, nicht automatisch, dass du dann halt wieder irgendwann jemand heiraten kann, der so ein richtiger Christ ist. Weil wenn man das einfach so legitim sagen würde, wenn man einfach sagen würde, ach so, okay, wenn er sich scheiden lässt, dann kann ich ja endlich einen Christ heiraten. Da steckt ja eine gewisse Gefahr drin. Ja, dann kannst du ihn so lang piesacken, bis er bang, irgendwann über die Klinge gesprungen ist und okay, er will die Scheidung. Ah, jetzt bin ich endlich frei. Ja, sondern Paulus macht hier ganz deutlich, klar, wir sind zur Freiheit berufen, aber das soll nicht einfach so bedeuten, okay, jetzt ist er ja weg. Und Vers 39 nehme ich da noch mit dazu. Das gehört ja noch irgendwo zu dieser Thematik dazu. Das ist noch ein weiterer Scheidungsgrund. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Also, wie gesagt, es muss im Herrn geschehen. Wenn es nämlich nicht im Herrn geschieht, könnte es sein, du kommst als Mann auf die Idee, als pneumatischer Mann, zu beten, Herr, hol sie doch einfach zu dir in die Ewigkeit. Ey, das hat's schon gegeben. Ich habe das mal erlebt. Da hatte ein gläubiger Mann eine Affäre gehabt mit einer Frau. Und sie haben das besprochen. Sie haben gesagt, wir wollen das ja richtig geistlich machen. Es gäbe eigentlich einen Weg. Ja, und dies war nicht unbedingt im Herrn, dann zu beten, oh Herr, wir wollen ja für dich leben, hol sie doch einfach zu dir. Das ist schon krass, oder? Das ist echt krass. Also man kann die ungeistlichsten Dinge geistlich drehen. Aber tatsächlich, natürlich ist das eine Logik. Scheidung als Option nicht. Tatsächlich könnte man jetzt auch noch ausführlich über Scheidung reden. Jesus spricht das an, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten in Matthäus sagen, aber Mose hat doch gesagt, wir können uns scheiden lassen. Und Jesus hat gesagt, ja, es gibt tatsächlich so eine Regelung. Aber er sagte, das hat Mose euch gegeben wegen eures Herzens Härtigkeit. Von Anfang an war das nicht so gewesen. Und tatsächlich, wenn man jetzt ausführlich und über das Thema reden würde, tatsächlich gibt es manchmal eine Situation, wo es keinen Ausweg mehr gibt, weil die Herzen so verhärtet sind. Und dann kommt es zur Scheidung. Aber das ist wichtig, dass dieses in der Seelsorge besprochen wird. Versteht ihr? Die Bibel macht es ganz bewusst, ich glaube, Gott hat das ganz bewusst beabsichtigt, dass es hier nicht ein 10-Punkte-Programm gibt für Scheidung und Wiederverheiratung, damit wir nicht sagen, okay, aha, unter den Umständen, zack, kann ich sie ja wegschicken oder ihn. Und neu heiraten, sondern ganz bewusst, dass das eine seelsorgerliche Komponente hat, dass wir hier in der Seelsorge arbeiten, miteinander beten, miteinander schaffen, damit halt dieser Schritt nicht einfach so leicht gemacht wird. Als Option. Versteht ihr? Und eigentlich, das heißt eigentlich, ich möchte an dem Thema eigentlich hier an dieser Stelle anhalten und nicht weiter über Scheidung reden. Man könnte sagen, der Text ist ja überschrieben. In meiner Bibel heißt es hier über Ehescheidung. Aber für mich spricht dieser Text eigentlich gar nicht über Scheidung. Dieser Text spricht über die Ehe. Dieser Text spricht darüber, dass wir an der Ehe festhalten. Schaut mal, ich habe euch mal so ein paar Aussagen noch mal mitgebracht aus unserem Text. Da heißt es zum Beispiel im Vers 10, lasst euch nicht scheiden. Im Vers 11, versöhnt euch wieder. Im Vers 12 und 13, schickt deinen Partner nicht in die Wüste. Also so im übertragenen Sinne. Im Vers 14, der andere wird durch dich gesegnet. Und wenn er noch so schwierig ist, er wird durch dich gesegnet. Oder soll ich besser sagen, wenn es noch so schwierig ist. Ehe ist schön. Schön schwierig. Ja, schön und schwierig. Und Ehe ist eine Schule, aus der du nicht weglaufen kannst. im Sinne des Erfinders. Natürlich können wir heute weglaufen. 50% der Ehen sprechen da eine Sprache. Natürlich kannst du weglaufen. Du kannst heute überall weglaufen. Aber merkt ihr, das ist der Sinn des Erfinders, dass Gott eine Institution geschaffen hat. Er hat was geschaffen, eine Schule, aus der du nicht weglaufen kannst. Du kannst aus deinem Job weglaufen, du kannst aus deiner Gemeinde weglaufen, du kannst aus deinem Freundeskreis weglaufen, aus allen möglichen Beziehungen. Aber eigentlich im Sinne des Erfinders kannst du aus einer Ehe nicht weglaufen. Das ist Gottes Absicht. Und das ist eine Lebensschule. Und eine Schule ist nicht immer einfach. Ich sag's euch, das sage ich jetzt nicht einfach, weil Sarah jetzt hier sitzt, das werde ich heute Abend im Gottesdienst auch sagen. Aber was Gott mir durch Sarah beigebracht hat, ist unglaublich. Ich sage immer zu ihr, ohne sie gäbe es keine City Chapel. Und sie sagt immer, du spinnst doch. Es ist echt wahr. Ich durfte in meiner Persönlichkeit verändert werden. Ich schaue jetzt manchmal zurück an das, was ich habe mal manche Predigtunterlagen noch von vor 20 Jahren. Ja, das war schon ziemlich kernig. Gott hat mich verändert in meiner Persönlichkeit. Achtung! Das war jetzt nicht unbedingt Sarahs Absicht, ja. Sie hat sich nicht in mich verliebt, weil sie eigentlich jemand ganz anderen wollte und so lange dran rumgebastelt hat, bis ich endlich der war, der ich jetzt bin. Ja, könnte man auch sagen. Aber natürlich geht's ihr genauso. Wir haben erlebt in der Ehe, wie wir verändert wurden, wie wir gereift sind, wie in keiner anderen Schule. Und das ist Gottes Absicht. Ich möchte mit euch mal kurz Adam und Eva anschauen. Als Adam seine Eva, also die ersten Menschen, als Adam seine Eva das erste Mal sah, sagte er Folgendes. In 1. Mose 2, Vers 23. Er sieht sie und ist völlig geblättet. Wow, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen... Wir würden halt was anderes sagen, ja. Aber okay, das war so seine Sprache. Aber ich muss sagen, genau Adam, du hast völlig recht. Er war völlig fasziniert, er hat sie vergöttert. Aber man muss Adam eigentlich sagen, Adam, weißt du, was das bedeutet, dass sie genauso ist wie du? Dein Gegenüber ist nicht Gott. Dein Gegenüber ist auch nicht deine Mutter, sondern dein Gegenüber hat genauso Bedürfnisse wie du, hat genauso Wünsche wie du und wird auch genauso ein Sünder sein wie du, mit genauso einem großen Ego. Das ist das, was du noch nicht siehst. Und tatsächlich, man muss ja sagen, als Adam das sagte, war die Welt ja noch in Ordnung. Da gab es doch keinen Sündenfall. Sie waren nackt und haben das nicht mal gecheckt. Haben keine irgendwie komischen Gedanken dabei gehabt. Und dann kam der Fall, der Sündenfall. Und was war das Erste? Der Dialog, der dann stattfand? Die war's. Er war's. Die Schlange war's. Plötzlich Schuldzuweisung, Verschiebung. Und da war die Welt plötzlich nicht mehr in Ordnung. Der Schweizer Philosoph, es ist ein französischer Name, entschuldigt, Denis de Richemont. Ihr wisst ja nicht, wie es was hier steht, von dem her müsst ihr das mal so annehmen. Sagt, wo es doch feststeht, dass die menschlichen Wesen beider Geschlechter für sich alleine genommen im Allgemeinen Nichtsnutze oder Neurotiker sind, warum sollten sie zu Engel werden, wenn sie paarweise auftreten? Das ist ein cooler Spruch, oder? Das denken wir manchmal. Auch so am Traualtar, ja, wo, jetzt wird die Ehe gesegnet und jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Aber wisst ihr, das muss uns nicht zum Verzweifeln bringen, denn jetzt setzt die Komponente Glaube ein. Wir sind alles begnadigte Sünder. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 und 6 heißt es, Jesus, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was das bedeutet, im Blick zum Beispiel auf die Ehe, im Blick überhaupt auf Beziehung, im Blick auf mich. Nicht mir sei die Ehre. Ich weiß, wie oft ich versage. Auch in meiner Beziehung. Sondern Gott sei die Ehre. Er hat mich erlöst. Immer wieder erlöst er mich. Ich brauche das ständig neu. Und er erlöst auch meinen Partner. Von meinen Sünden. Und dieses Blut der Vergebung, das bewirkt Heilung. Das kann ich nicht selbst produzieren. Deshalb auch wieder, wenn Ehe eine Erfindung Gottes ist, funktioniert sie tatsächlich im Idealfall halt nur mit Gott. Es ist schwer, wenn zwei Menschen das nicht haben, ja. Deswegen hat Gott das so eingerichtet, dass es mit Gott geht, aus der Vergebung. Wir lesen hier von Königen und Priestern. Ihm sei Ehre. Er macht aus alten Adams und alten Evas Prinzessinnen und Könige. Das ist das, was er beabsichtigt. Das lesen wir hier in diesem Text. Er ist dran. Das ist ein Lebensprozess. Und er benutzt die Ehe als ein Tool, als ein Werkzeug dafür. Natürlich auch andere Beziehungen, ganz klar. Aber jetzt speziell an die Ehepaare gerichtet. Und das schenkt immer wieder einen neuen Blick auf den Partner. Und diese Verse, die wir hier uns angeschaut haben, die zählen für jeden Einzelnen. Ich weiß nicht, wie du persönlich zu Gott stehst. Aber hier liegt so viel drin. Wenn du erlebst innerlich, Mann, ich bin halt eben nicht erlöst, ich krieg's halt eben nicht auf die Reihe. Du bist vielleicht total erfolgreich im Beruf, in deinem Umfeld. Du siehst nach außen hin völlig tadellos aus, aber du weißt, was in deinem Leben abgeht. Und so wie dieser Philosoph das gesagt hat, im Grunde genommen wissen wir, wer wir innerlich sind. Er schreibt davon Nichtsnutzen und Neurotikern. Vielleicht muss man es nicht ganz so hart ausdrücken. Aber hier kommt Gott rein, um uns zu erlösen. Das ist der Grund, warum ich hier vorne stehe. Das ist der Grund, warum wir Gemeinde sind. Dass dann Gott ist, der Power hat zu erlösen. Der all diesen Dreck, den wir mit uns rumschleppen, ans Kreuz genommen hat. Und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und wir müssen diesen Weg nicht mehr gehen. In die Verdammnis, in den Tod. Sondern wir können einfach bei ihm Erlösung finden. Das ist nur ein Gebet weit entfernt. Du gehst zu Gott, du gehst zu Jesus und kannst es wieder neu annehmen. Oder lebst vielleicht längere Zeit schon irgendwo im Tief. Da erlebst du Erneuerung, da erlebst du Gnade, da erlebst du Fülle. Das wünsche ich dir echt von ganzem Herzen. Tim Keller hat ein wunderbares Buch geschrieben. Kennt ihr das? Wer hat es schon mal gelesen? Ehe. Ah, viel zu wenig. Heute Mittag an die Suchmaschine gehen und einfach eingeben, Ehe, Timothy Keller, und kaufen und lesen. Das ist ein Hammerbuch über die Ehe. Und sehr einfach geschrieben, das liebe ich immer an unseren amerikanischen Brüdern und Schwestern. Die sind nicht so kompliziert wie die Deutschen. Also, ist richtig cool. Also, macht davon Gebrauch. Lasst es auf euch wirken. Tim Keller nennt das in seinem Buch eine Konsumentenbeziehung oder eine Bundesbeziehung. Eine Konsumentenbeziehung oder eine Bundesbeziehung. Am Anfang ist nämlich die Liebe, du meinst, das ist sowas von selbstlos, am Anfang ist die Liebe nämlich eine Konsumentenbeziehung. Ich nenne mal ein paar Begriffe, die da im Raum stehen. Attraktivität, Investition, du investierst dich, Werbung, Interessen, Vorzüge. Und es läuft alles schon fast wie von selbst. Reize, Leidenschaften, Verlangen, Gefühle und so weiter. Das kann relativ lange anhalten in der Ehe, bis in die Ehe hinein, ja. Bei manchen bis zum 7. Jahr oder wie auch immer, ja. Aber irgendwann kann es sein, dass das Produkt nicht mehr den Anforderungen entspricht. Und wir sind ja so gebrieft. Wenn ein neues Produkt rauskommt, dann schaue ich mir das neue Produkt an. Und das sitzt so tief in uns drin, dass wir die Produkte austauschen. Konsumentenbeziehung bedeutet, oh, das Produkt erfüllt nicht mehr die Anforderung, ich tausche es um. Was mache ich mit der Ehe? Ja? Oder ich habe die falsche Person geheiratet. Keller widmet hier in seinem Buch ein ganzes Kapitel, er nennt dieses Kapitel, tolle Überschrift, vielleicht kauft ihr es jetzt. Man heiratet nie den Richtigen. Das ist doch gut für Singles, das mal zu lesen. Man heiratet nie den Richtigen. Die Lösung ist nämlich nicht in dieser Konsumentenbeziehung, sondern es muss ein Wechsel in unserem Denken vollzogen werden. Und da kommt man nämlich zu der sogenannten Bundesbeziehung. In Maleachi 2, Vers 14 ist die Rede von der Frau deines Bundes. Das wird deutlich bei einer Trauung. Da schließe ich einen Bund. Und das bei die Trauung, das ist nicht die Erklärung der augenblicklichen Liebe. Das meinen wir. Ja, ich liebe dich und. Sondern bei der Trauung ist das ein gegenseitiges, bindendes Versprechen, einander auch in der Zukunft zu lieben und sich gegenseitig unterzuordnen. Das bedeutet besonders auch in Krisen, dass die beiden zueinander stehen. Nämlich nicht in einer Konsumentenbeziehung, sondern in einer Bundesbeziehung. Und da passiert jetzt was in der Ehe. Da passiert nämlich ein Veränderungsprozess. Wozu ist die Ehe da? Nicht, dass wir den anderen manipulieren, zu dem zu werden, zu dem wir ihn gerne haben möchten. Das machen wir manchmal. Ich denke, da sind Frauen auch eher dazu geneigt. Männer, die halt sind da vielleicht eher relaxter, ist doch gut, wie es ist, ja. Aber das ist nicht der Punkt. Aber die Bereitschaft, und da haben wieder Männer ein größeres Problem, die Bereitschaft zur Veränderung. Dass beide, Mann und Frau, einander helfen, zu den herrlichen neuen Menschen zu werden, die Gott für uns vorgesehen hat. Wir wollen ja nicht im Status quo drin bleiben, sondern es ist ein Veränderungsprozess. Wir sind unterwegs auf der Reise und Gott ist der, der uns verändern möchte. Und er benutzt deine Frau, deinen Partner. Natürlich auch wieder auch für Singles, deine Beziehungen, deine Gemeinde, dein Hauskreis, deine Freunde. Dazu, dass du verändert wirst. Deswegen ist es auch dort wichtig, nicht einfach auszubrechen. Als man Michelangelo fragte, wie er seine prächtige David-Skulptur geschaffen habe, soll er geantwortet haben, ich habe in den Marmor hineingeschaut und dann alles weggemeißelt, das nicht David war. Cool, ne? Also hier auch wieder, das soll nicht heißen, dass du dir deinen Mann zurechtmeißeln sollst. Ha? Mann kommt zu Hause, stehst schon mit Meißel da, dann mal. Das soll das nicht heißen, aber einfach auch mal das zu sehen in deinem Mann, in deiner Frau, was du vielleicht jetzt nicht gerade so blickst. Michelangelo hat diesen Block Marmor gesehen und sieht mit den, ich sag mal so im übertragenen Sinne, mit den Augen Gottes, was da entstehen wird. Und das hilft uns, viel Geduld zu haben füreinander. Übrigens auch wichtig für die Partnerwahl, ja. Manchmal schauen wir nur auf irgendwelche äußeren Reize, auf irgendwelche Maße und so weiter. Aber da steckt der ideale Partner, was du vielleicht auf den ersten Blick gar nicht siehst. Deswegen glaube ich auch, dass es Leute gibt, wenn sie sagen, ja, es war eigentlich der zweite Blick. Verliebt auf den zweiten Blick, ja. Und das zu sehen und das zu erleben, was Gott da tut und was er bewirkt. Das macht übrigens die Ehe so spannend und so schön. Hey, wie langweilig, wenn beide Partner so bleiben, wie sie sind. Es ist ein Veränderungsprozess. Ein immer wieder neues auch Verlieben, nicht the same procedure as every year. Das mag zwar beim Dinner for One ganz interessant sein, ja, wenn man das immer wieder das Gleiche sieht, aber es gibt eine Veränderung. Es ist ein Veränderungsprozess, ein Heilungsprozess. Paulus nennt den Vergleich zwischen Bund mit Gott und dem Bund mit dem Partner zum Beispiel dann so. Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzeln oder irgendetwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Hier sind jetzt nicht mal die Flecken und Runzeln gemeint, die im Alter kommen. Ja, da ist etwas Inneres, etwas Heiliges, was immer schöner wird, was sich entwickelt. Das macht Jesus mit uns, mit dir, mit jedem Einzelnen. Und das macht Jesus auch in einer Beziehung. Da ist er dran. Dazu gehört der Veränderungsprozess. Dazu gehören Wachstumsschmerzen. Dazu gehören Krisen. Dazu gehört Streit. Also, was tun, wenn sich die Phase des Verliebtseins dem Ende zuneigt? Was macht man dann? Einfach in die nächste Phase eintauchen. So einfach. Hier nochmal ein Zitat oder sagen wir mal so. Man könnte ja auch sagen, okay, wenn es nicht mehr so funktioniert, das machen ja auch viele, wir erleben das oft, wenn wir im Urlaub sind, dass viele Ehepaare entweder mit Familien unterwegs sind, also mit Kindern, damit sie was zum Unterhalten haben am Tisch, oder mit anderen Paaren unterwegs sind. Wir erleben es relativ selten, dass Paare allein sind. Oh, wir waren letztes im Sommer im Urlaub gewesen. Hoffentlich hört das jetzt nicht keiner von denen, die da mit uns am Tisch saßen. Und da so Frühstückspension gehabt. Und da waren meistens Ältere. Also wir sind auch schon immer die Jüngsten jetzt in dem Sinn. Aber noch älter als wir. Und der Speisesaal war voll. Und da war Totenstille. Da war Totenstille. Oh. Und dann kannst du selbst, ja, wenn wir dann anfangen über irgendwelche Tiefsinnigen, klar, du könntest ja über das Evangelium reden, du könntest ja fast eine Predigt halten, jeder hört dir zu. Aber das war, ey, ich sag's euch, da saßen alles ältere Pärchen zusammen, die haben kein Wort miteinander geredet. Und ich dachte, wow, naja, wenigstens sind sie schon mal allein in Urlaub gefahren, ja. Aber das ist tragisch. Das ist tragisch, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Und ich glaube, das sind nicht nur Nicht-Christen. Und da können wir dran arbeiten. Hier nochmal Tim Keller. Wieso lacht ihr? Das ist ein gutes Buch. Wenigstens mache ich keinen geistlichen Diebstahl. Ich könnte es euch einfach so als mein eigenes Zitat wiedergeben. Ja. Aber was, wenn ich meine Ehe in dem Wissen begonnen habe, dass mein Partner, mein geistlicher Weggefährte, auf der Reise in die neue Schöpfung ist? Was, wenn ich von der Ehe erwarte, dass sie uns beiden hilft, aus unseren Sünden und Macken herauszuwachsen, hinein in das neue Ich, das Gott uns schaffen will. Und ich habe gerade im Moment den Eindruck, Gott wirkt hier an einigen Leuten. Einfach zu sehen, boah, Gott gibt mir eine völlig neue Sicht. Gott hat hier was vor. Durch meinen Partner. Was mich so wahnsinnig aufregt. Und ich suche einen Ausweg daraus. Aber Gott hat was vor. Gott ist dran. Und dann bist du in der neuen Phase angekommen. Dann heißt es hier weiter, aber letztendlich ist es nicht unser Partner, hört mal genau hin, aber letztendlich ist es nicht unser Partner, der unsere dunklen Seiten ans Licht bringt. Es ist die Ehe selber. Klingt das entmutigend? Nein, das ist der Weg in die Freiheit. Denn wenn wir bestimmte Wesenszüge unseres Charakters verdrängen, das tun wir sehr häufig, werden sie uns beherrschen. Aber die Ehe sprengt den Deckel ab, knipst das Licht an und endlich kann ich anfangen, mich meinem wahren Ich zu stellen. Wehre dich nicht gegen diese Macht, die die Ehe hat. Hammer, oder? Halleluja. Deswegen zitiere ich, das kann man nicht besser bringen und predigen. Wow, das ist so stark. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Hoffnung für die schwierigsten Situationen, für die schwierigsten Ehen. Gott ist die Hoffnung. Einer meiner letzten großen Entdeckungen war, dass ich unfähig bin, Grenzen in meinem Leben zu erkennen. Das habe ich durch Sarah entdeckt. Irgendwann mal, das war immer so das Verhältnis gewesen, ein Stück weit. Sarah hat sich oft so als die Schuldige gefühlt, weil sie sehr wohl ihre Grenzen hatte und ich konnte immer noch mal einen Schritt weiter gehen. Und dann kommt das so leicht in das Verhältnis pneumatisch, ja. Der pneumatische Teil und der unpneumatische oder ungeistliche Teil. Aber dann zu erkennen, Gott hat mir eine Frau ins Leben gestellt, die mich vom Burnout bewahrt. Bei der sämtliche rote Lampen angehen, ich sage, Junge, jetzt ist Schluss. Und dann zu erkennen, Gott hat mir eine Frau gegeben, die mir hilft, meine Grenzen aufzubauen. Hey, das hätte auch zu einer Scheidung führen können. Oh Gott sei Dank, haben wir das gemerkt, da hat es mir den Deckel auch weggesprengt, im Positiven. Manchmal haut sie auch den Deckel ab, ja, da, in einer anderen Richtung. Das ist Gottes Absicht mit uns. Und wir können dir noch viel, viel mehr zu sagen, aber ich möchte hier an der Stelle einfach einen Schlusspunkt, Doppelpunkt setzen. Es liegt an dir. Vielleicht noch eine Frage, was ist, wenn dein Partner jetzt nicht will? Also ich meine jetzt nicht nach deiner Pfeife tanzen will, das meine ich jetzt nicht. Aber jetzt da nicht so mitzieht und du stehst da irgendwie alleine und er ist vielleicht noch nicht mal mit in der Gemeinde, weil er lieber pennen will oder keine Ahnung, was auch immer. Wie gehst du damit um? Die einzige Person, über die du Macht hast, bist du selbst. Die einzige Person, über die du Macht hast, bist du selbst. Und weißt du was? Es reicht. Ändern kann man nur sich selbst. Und es wird in der Regel immer Auswirkungen haben, auch auf den anderen. Es liegt an dir. Und hier nochmal der Satz aus unserem Text von vorhin, Vers 14. Der Ungläubige ist durch den Gläubigen geheiligt. Ordne du dich Jesus unter. Leb du das, was der Heilige Geist jetzt auch zu dir sagt. Nicht hoffentlich hat er oder sie mal richtig zugehört. Du Schatz, du musst hier mal eine gute Predigt hören. Es spricht genau in dein Leben rein. Ja? Die einzige Person, über die du Macht hast, bist du selbst. Vergiss es nie, auch wenn der Partner nicht mitzieht. Da bist du, da ist dein Erlöser und ihr zwei, das ist ein starkes Team. Natürlich, du hast deinen Partner und Gott will, dass ihr Einheit lebt. Und Gott wird dir dabei helfen, Gott wird dir die Liebe geben, die Geduld, die Demut auch. Und wenn ihr das natürlich gemeinsam anpackt, vielleicht auch heute Mittag oder heute Nachmittag bei der Tasse Kaffee mal drüber redet, vielleicht am Hauskreis drüber redet, wie stelle ich mir das vor in Zukunft mit meinem zukünftigen Partner. Denk an Adam und Eva, Fleisch von meinem Fleisch, denk immer daran, ein Finger in die Richtung, drei zurück. Einer nach oben. Ja. Denk an die wunderbare Schule des Veränderungsprozesses. Es ist eine Schule. Gott hat dich da reingestellt. Wenn du verheiratet bist, gibt es übrigens nicht mehr die Frage, oh, das ist der falsche Partner. Sobald du verheiratet bist, ist der richtige Partner. Steht Gott dazu. Ihr habt einen Bund geschlossen. Und denk an seine Power und seine Erlösung. Deshalb abschließend nochmal hier dieser Satz aus Offenbarung Kapitel 1. Jesus, der uns lieb hat. Jesus, der uns liebt und unsere Sünden und uns von unseren Sünden erlöst. Durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern. Seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, und du siehst in unser Leben hinein. Du möchtest Heilung schenken. Du möchtest erneuern. Und du siehst jetzt vielleicht gerade auch Ehen, die echt an der Kippe stehen, wo menschlich gesehen keine Hoffnung mehr da ist. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch deinen Geist, du hast das bereits jetzt schon getan, da bin ich sicher, durch die Predigt, auch vielleicht gerade jetzt in diesem Moment, dass du einfach neu nochmal diesen Geist ausgießest auf die einzelnen Personen, auf die Ehen und dass diese Hoffnung wieder neu erweckt wird. Der Blick auf dich erweckt wird. Herr, du kannst Tode zum Leben erwecken. Du kannst auch unmögliche Fälle wieder zum Leben erwecken. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du jetzt eingreifst, dass du jetzt in diesem Moment, auch wenn das nur eine Momentaufnahme ist, beginnst, Heilung zu wirken. Herr, ich möchte dich bitten, dass Mut da ist, aufeinander zugegangen wird und wieder neu der Weg gesucht wird zur Versöhnung. Vielleicht eine ganz neue Erkenntnis, die heute Morgen hier aufgegangen ist. Wir reden über Kontrastgesellschaft. Wir möchten hier ganz bewusst Kontrast setzen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst dazu. Menschlich gesehen mag das unmöglich sein, aber dir ist kein Ding unmöglich. Wir wollen nicht Wein predigen und Wasser leben, sondern wir wollen erleben, Herr, wie das, was wir hier predigen, dass da Kraft drin ist. Komm du mit deiner heilenden Kraft jetzt gerade im Moment. Verherrliche du dich, Herr, dass hier neue Hoffnung entstehen kann. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die Partner haben, die wirklich nicht mitziehen, die entweder keine Beziehung zu dir haben oder einfach ihr Ding machen, dass du ihnen viel Liebe, viel Geduld, viel Kraft schenkst, Jesus, an dir festzuhalten. Nicht wie die Axt im Wald zu sein, sondern in Liebe und Demut den Weg zu gehen, neue Liebe schenkst, das, was wir eben gehört haben, dass sich das auswirkt auf die Ehen, auf die Beziehungen. Du hast gesagt, der Partner wird gesegnet durch den Bruder, durch die Schwester. Gott, greif du da ein, verherrliche du dich. Ich möchte dich bitten für all die Singles, die hier sind. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die hier sind, die gerade im Moment eine Beziehung haben zu einem Nichtgläubigen, zu jemandem, der das überhaupt nicht teilen kann. Ich möchte dich bitten, dass sie in sich gehen und das einfach anhand von dir, von deinem Wort korrigieren und nicht einfach ihren eigenen Kopf durchziehen, dass du sie auch vor Schaden bewahren möchtest, Herr. Und zu allerletzt möchte ich dich für uns alle bitten, Herr, dass wir, jeder, dass hier keiner rausgeht, der nicht diese Erlösung für sich angenommen hat. Du bist gekommen, suchen, zu retten, was verloren ist. Und wir können zu dir beten, komm, Herr Jesus, du in mein Leben, vergib mir meine Schuld, mach mich neu. Ich möchte von nun an mit dir leben. Ich möchte mein Leben zur Verfügung stellen. Sei du mein Herr, sei du mein Heiland. Komm du in mich hinein mit deinem Heiligen Geist, erfülle du mich aus, mach du alles neu. Und danke Gott, dass du mein Vater sein möchtest. In Jesu Namen. Ich möchte euch einladen, jetzt auch dann nach dem Gottesdienst zum Gebet zu kommen. Ich möchte euch einladen, auch Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Wenn du merkst, deine Ehe, wir kommen da nicht weiter. Wir werden hier auch, sind gerade dran, auch eine Ehearbeit aufzubauen. Kommt zu uns, schreibt uns eine Mail, spricht uns an und nehmt Gebet in Anspruch. Das Gebetsteam ist dir, das Seelsorgeteam ist da. Und lass uns jetzt nochmal unseren Herrn anbeten.